Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sonntagsfolge im Mai. Heute geht es um das Thema Spiegel-Bestseller im Self-Publishing. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen von uns so, dass es ein riesiger Herzenswunsch ist, einmal diesen Spiegel-Bestseller-Sticker zu haben. Und ja, das Schöne ist, dass das natürlich nicht nur als Verlagsautorin oder Verlagsautor möglich ist, sondern eben auch im Self-Publishing. Da ist es natürlich etwas mehr Arbeit, denn wie du ja sicherlich weißt, musst du im Self-Publishing alles selber managen und hast dementsprechend auch mehr Aufgaben zu bewältigen. Aber wie genau das funktioniert, denn es ist definitiv möglich, das hat Ursa Jaumann bewiesen. Und ja, wie genau es funktioniert, das erzählt sie dir eben heute im Interview. Denn Ursa hat es nach gerade einmal 1,5 Jahren im Self-Publishing bereits auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Wie ihr das gelungen ist, das erfährst du im heutigen Interview. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Ursa, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo liebe Julia, schön, dass ich da sein darf.
Erstmal an dich so ein bisschen diese Standardfrage. Wie kamst du denn zum Schreiben?
Ich glaube, so wie viele, ich habe einfach schon immer geschrieben, so seit ich schreiben konnte, so meine ersten Geschichten. Meine erste Geschichte war lustigerweise eine Dino-Geschichte, also schon den Drachen auch sehr nah. Und die ersten Geschichten habe ich noch in der Grundschule teilweise auf so einem Klemmbrett mit Buntstift einfach geschrieben, in dieser krakeligen Schreibschrift, die man so in der 2. Klasse lernt. Und das hat irgendwie nie aufgehört, also phasenweise so ein bisschen, aber dann hat es nie aufgehört. Und also begleitet mich schon sehr, sehr lange.
War super schön, dass du dann auch schon eigentlich dein Leben lang geschrieben hast. Und jetzt machst du es ja auch hauptberuflich, nehme ich an, oder?
Nee, tatsächlich mache ich es nicht hauptberuflich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es hauptberuflich machen wollen würde. Also wahrscheinlich eher nicht. Das habe ich auch damals meiner Agentin gesagt, als ich zu meiner Agentur gegangen bin, weil ich genieße es ehrlich gesagt nicht, also nicht, kein Druck stimmt nicht, aber sehr wenig Druck zu haben beim Schreiben. Also dadurch, dass ich das nicht hauptberuflich mache, kann ich mir erlauben, Geschichten zu schreiben, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig zum Markt passen oder einfach auch zu sagen, okay, ich verschiebe irgendeine Deadline, weil es mir zu stressig wird, und das geht relativ entspannt. Und das glaube ich, und das kenne ich auch von KollegInnen, vor allem Kolleginnen, die das hauptberuflich machen, das ist dann natürlich nicht mehr so einfach, da ist ein anderer Druck dahinter und ich will mich, dass mir da so der Spaß verloren geht. Deswegen ist es tatsächlich mir ein großes Anliegen, das nicht hauptberuflich zu machen. Deswegen ist es so mein zeitintensives Hobby, nenne ich es immer. Das trifft es ganz gut.
Ah ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ja, heute geht es ja um ein Thema, was, glaube ich, sehr viele Self-PublisherInnen auch beschäftigt, und zwar, wie man es schafft, einen Spiegel-Bestseller im Self-Publishing zu bekommen. Und dir ist es ja gelungen, auch erst vor kurzem. Da erstmal noch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Spiegel-Bestseller.
Vielen lieben Dank.
Ja, und das war ja der 2. Band von deiner sehr erfolgreichen Dragon Games-Reihe, und mit dem ist dir dieser Meilenstein gelungen, von dem wir alle träumen. Und das nach gerade einmal 1,5 Jahren im Self-Publishing. Also ich finde das wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung. Wie fühlt es sich denn an, nun offiziell Spiegel-Bestseller-Autorin zu sein?
Also ich hatte mir so ein bisschen gehofft, dieser Effekt wirkt länger, weil man schraubt sich natürlich auch immer so ein bisschen selber die Latte hoch, so die man hat. Aber also ich habe mich schon sehr, sehr gefreut. Aber ich wusste natürlich auch, es war noch eine Mischung aus Freude und Erleichterung, weil ich natürlich auch wusste, was da alles dahinter an Arbeit und an Vorbereitung steckt, dass das Ganze funktioniert hat. Und ich bin jetzt nochmal sehr gespannt, was für Früchte das tragen wird, weil der Grund, warum ja viele Autorinnen und Autoren diesen Sticker haben möchten, ist, dass es, oh, ich hoffe, das haben jetzt nicht alle gehört, ist diesen Sticker haben möchten, ist, dass man natürlich im Buchhandel noch mal eine andere Sichtbarkeit generiert, die natürlich gerade für Self-PublisherInnen sehr, sehr wichtig ist, weil wir einfach meistens den Fokus auf dem E-Book haben. Die meisten von uns, wenn wir anfangen, haben keinen richtigen Vertreter, also der oder die Vertreterin, die in den Buchhandel geht und die Bücher vorstellt. Und dementsprechend ist Sichtbarkeit im Buchhandel ein sehr, sehr großes Thema. Und da kann halt, oder da hoffe ich auch jetzt für meine zukünftigen Bücher, dass halt der Spiegel-Bestseller da ein bisschen mehr hilft, um da nochmal einen besseren Fuß in die Buchhandlungen reinzukriegen. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich es geschafft habe. Und ich muss auch sagen, jetzt kommt ja im Mai, Ende Mai kommt das E-Book zu Band 3 raus, im Juni dann das Print zu Band 3. Und ich bin da relativ entspannt. Also ob es der auf die Liste schafft, wäre natürlich nett. Sieht momentan auch gut aus. Es ist aber immer so ein bisschen so ein Gamble, ob es dann auch klappt in der Woche. Aber selbst wenn nicht, wäre ich da relativ entspannt, eben weil ich weiß, okay, ich habe das einmal geschafft und wie mein Mann das so nett gesagt hat, das kannst du jetzt auf den Grabstein schreiben lassen, Spiegel-Bestseller-Autorin, weil man das ja auch nicht verliert. Und genau, dann kann ich euch wahrscheinlich dann so in einem Jahr dann berichten, wie viel es dann tatsächlich gebracht hat.
Sehr spannend. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal so mit den Basics an für alle, die zuhören und vielleicht nicht genau wissen, wie überhaupt die Spiegel-Bestsellerliste funktioniert. Also kannst du mal kurz erklären, wovon es abhängig ist, dass man überhaupt auf die Liste kommt?
Sehr gerne. Also das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich mich da reingefuchst habe. Deswegen erkläre ich das sehr, sehr gerne. Bei der Spiegel-Bestsellerliste geht es um verkaufte Bücher in Deutschland. Und die Spiegel-Bestsellerliste hat verschiedene Kategorien. Also da gibt es zum Beispiel Belletristik und Sachbuch. Und selbst in der Belletristik gibt es nochmal die Unterscheidung. Also ihr könntet ein Hardcover haben, ein Paperback oder eine Klappenbroschüre. Quatsch, Paperback ist Klappenbroschüre, Entschuldigung, ein Taschenbuch. So. Und diese drei müssen auch gewisse harte Kriterien erfüllen. Also ich kann es euch nicht auswendig sagen, das kann man aber nachschauen. Also wie viele Seiten muss das Buch haben? Beim Paperback geht es zum Beispiel darum, ich glaube 20,5 ist die Größe, dass die es mindestens haben muss. Also das ist Mindestanforderung. Und da gibt es eben so ein paar harte Kriterien, die da gelten, damit es überhaupt eingeht. Und dann wird von Media Control, das ist so ein Statistikunternehmen im Endeffekt, werden aus repräsentativen Buchhandlungen die Zahlen gesammelt von verkauften Büchern von quasi Wochenanfang bis Wochenende, also quasi Montag bis Sonntag. Die werden dann gebündelt und dann wird da analysiert, welche Titel wurden am besten verkauft. Und die, die sich in der jeweiligen Kategorie in der jeweiligen Woche am meisten verkauft haben, die besten 20 landen dann auf der Spiegel-Bestseller-Liste und sind dann offiziell Spiegel-Bestseller. Und diesen roten Sticker, den man dann hat, den kann man sich dann auch quasi lizenzieren lassen, muss man dann also auch, wenn man den da drauf machen möchte. Und sagt dann, hallo, ich bin Spiegel-Bestseller. Und dann kann man entsprechend da die Gebühr zahlen und dann in Zukunft eben dann diesen Sticker da draufkleben, beziehungsweise online auch drauf machen lassen. Also dafür ist es aber zum Beispiel auch wichtig, wenn die Bücher verkauft werden, dass die wirklich halt auch entsprechend von öffentlichen Stellen verkauft werden. Also wenn ihr die zum Beispiel in eurem Online-Shop verkauft, ihr werdet wahrscheinlich nicht die Zahlen an Media Control melden. Dann ist es schon so ein bisschen hinfällig. Und ich weiß nicht, ob wir da schon zu tief einsteigen, sonst bremse ich mich gerne aus. Die Herausforderung zum Beispiel ist, was ja gerade in diesem New Adult Romanticy Sektor sehr viel gemacht wird, ist dieses Vorbestellungen sammeln, was in anderen Genres nicht so groß ist. Also gerade wenn wir uns zum Beispiel den Krimi-Bereich anschauen, da sehen wir ja, da sind viele wahrscheinlich keine Vorbestellungen dabei und die laufen halt sehr gut, weil das ist halt eine Zielgruppe ist, die gehen vielen Buchhandlungen und kaufen das viel vor Ort. Und eben gerade New Adult-Bereich, Romanticy-Bereich, in dem ich ja auch unterwegs bin, da sind vor allem Vorbestellungen wichtig. Und da ist dann die große Kunst, dass die Vorbestellungen quasi in die richtige Woche mit dem Release fallen, wo dann die Bücher auch wirklich ausgeliefert werden, weil das war zum Beispiel bei Dragon Games 1 das Problem, dass es tatsächlich eigentlich schon auf die Liste geschafft hätte, dass das sich halt über einen relativ großen Zeitraum gestreckt hat. Also die Vorbestellungen wurden nicht alle in einer Woche gemeldet und dann zieht sich das und dann kann es halt sein, dass man dann eben die Liste verpasst, obwohl man quasi auf dem Papier die entsprechenden Zahlen hätte.
Ja, sehr interessant. Genau, das war so auch mein Wissensstand, dass die Vorbestellungen eben so wichtig sind, weil die in diese Erstverkaufswoche mit eingerechnet werden und dann als, ja, als ganz normale Verkäufe eben auch zählen. Und dadurch hat man ja dann auch die größten Chancen, auf so eine große Zahl zu kommen, um eben es auf die Liste zu schaffen. Magst du vielleicht auch so ungefähr eine Zahl nennen, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt? Also muss jetzt nicht die genaue Zahl sein, aber so ungefähr, wie viele Verkäufe man haben muss, um es eben auf die Liste zu schaffen?
Das ist eine, also Ich will ja kein Gatekeeping machen, das würde ich euch sofort sagen, aber es ist nicht so ganz so trivial, das zu sagen, weil es natürlich sehr darauf ankommt, was für eine Konkurrenz habe ich in der Zeit. Also das war auch so durchaus bei mir eine Strategie, dass ich geschaut habe, okay, in welchem Bereich kann ich denn veröffentlichen, wo die Konkurrenz überschaubar ist, beziehungsweise wo ich weiß, okay, die Titel sind vielleicht nicht ganz so verkaufsstark wie in anderen Wochen. Also das zählt auch, egal für welchen Platz, auch für Platz 1. Es gibt Wochen, da kommt man so vielleicht mit 6.000 verkauften Büchern auf Platz 1 und es gibt Wochen, da kommt man nur mit 40 oder 50.000 verkauften Büchern, also ein Zehnfaches davon auf den ersten Platz. Und so kommt es halt auch immer sehr, sehr drauf an. Also ich glaube, die Woche davor, ich weiß gar nicht, wie viele verkaufte Zahlen ich dann im Endeffekt hatte. Also ich hatte jetzt insgesamt, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, von den Bestellungen, von denen ich wusste, also safe wusste, waren so. Ich überschlage es gerade kurz, das werden so 2.200 gewesen sein. Da kommt noch mal einiges dazu, was noch im Handel gelaufen ist, weil die Vorbestellungen aus dem Handel sehe ich nicht direkt, also bei Thalia, bei Hugendubel und Co. oder bei Amazon. Aber das sind so die Marken, die ich weiß. Aber ich kenne auch Leute, die haben es mit 4.000 verkauften Büchern nicht auf die Liste geschafft, weil halt die Woche sehr stark war. Also das ist echt schwierig zu sagen. Wenn ihr das vorhabt, schaut euch an, in was von der Woche euer Buch erscheint. Da habt ihr durchaus Einfluss drauf und sucht euch dann vielleicht eher eine Woche raus, die einfacher ist. Also so prinzipiell ist es meistens im Sommer einfacher. Messezeit ist meistens eine schlechte Idee und Vorweihnachtszeit ist meistens auch eine ganz schlechte Idee, wenn man das erreichen möchte, weil da sehr verkaufsstarke Wochen sind. Und tatsächlich so kleiner Geheimtipp für die Self-Publisherinnen und Self-Publisher. Es macht vielleicht manchmal auch Sinn, sich eine Woche zu nehmen, wo es einen Feiertag gibt, weil im Feiertag hat ja logischerweise der Buchhandel geschlossen und dementsprechend werden im stationären Buchhandel weniger verkauft und nur die Online zählen dann quasi, also relational mehr als normal.
Ah, das ist ein richtig guter Tipp. Also den kannte ich auch noch nicht. Vielen Dank, das muss ich mir auf jeden Fall auch merken.
Gerne.
Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, weil Dragon Games war ja gar nicht so dein erster Roman. Wie viele Bücher
Ja.
hast du denn eigentlich so in den anderthalb Jahren veröffentlicht vor dem Spiegel Bestseller? Und glaubst du, dass da auch so ein bisschen diese hohe Zahl, weil du hast, glaube ich, relativ viele Bücher geschrieben und veröffentlicht, dass die auch so ein bisschen mit dazu beigetragen hat, dass du eben auch so erfolgreich bist?
Also ich hatte sehr Glück, muss man sagen. Also in dieser Branche, wir kennen das alle, es gehört viel harte Arbeit dazu, viel Herzblut, viel harte Arbeit, aber es gehört auch Glück dazu. Das kann man nicht abstreiten, egal wer das ist. Mit bisschen Glück hat man immer. Und ich hatte sehr Glück, dass mein Debüt sehr, sehr gut lief. Also Crown of Fangs and Fury, das war, ich weiß nicht, ob du mal das Cover gesehen hast, das ist so diese Werwolf-Romantasy, war ein Einzelband, weil ich mich erstmal so ein bisschen an das Ganze rantasten wollte, lief sehr, sehr gut. Und danach kam schon Cupids Fluch, was auch dann schon echt ordentlich lief für ein Self-Publishing-Buch, das überhaupt gar keinem Trend gefolgt ist. Und dann war quasi Dragon Games 1 das dritte Buch und dann kam quasi noch ein viertes und dann war jetzt Dragon Games 2 das fünfte. Habe ich das richtig gerechnet? Ja, genau. Und jetzt mit genau Dragon Games 3 ist dann quasi das sechste und dann im Herbst erscheint das siebte. Also ich schreibe so ungefähr drei Bücher im Jahr. Ich möchte auf Dauer ein bisschen runtergehen, weil es mir ein bisschen viel ist, aber spätestens, also nächstes Jahr habe ich auch wieder drei Bücher. Also so ganz hat der Plan noch nicht Fuß gefasst. Ich arbeite dran, genau. Aber also genau, und Crown of Fangs Fury lief sehr gut. Also hat jetzt auch, ich glaube, in einem halben Jahr über 1.000 Rezensionen schon generiert auf Amazon, was ja schon echt ordentlich ist, wer sich da so
Oh
ein
ja.
bisschen auskennt. Also man kann ungefähr sagen, so maximal jede zehnte Person hinterlässt eine Rezension. Da kann man so ein bisschen hochrechnen, wie viele ja gelesene Bücher man hat. Und da hatte ich mit Sicherheit schon eine Fanbase. Und dann, da sind wir wieder beim Faktor Glück. Ich hatte eigentlich ein anderes Buch geplant und dann kam Fourth Wing so groß im Hype. Und ich hatte diese Drachengeschichte schon seit Ewigkeiten geplant und auch geplottet und auch schon den Anfang geschrieben und in meiner Schublade liegen. Und dachte so, aber Steampunk, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, so ein bisschen Steampunk, also kann man natürlich so als Bridgerton-Vibes verkaufen und Drachen und Arena-Kämpfe ist jetzt vielleicht nicht so klassisch für diesen Fantasy-Markt, das hat es vielleicht schwer. Und dann habe ich mit Testleserinnen gesprochen, mit meiner Lektorin und gedacht, hier denkst du, dieses Buch hat eine Chance auf dem Markt, weil jetzt halt Drachen so im Kommen sind. Und die meinten, ja, give it a shot. Und dann habe ich im Endeffekt meine Veröffentlichungsplanung nochmal umgeschmissen und das Buch sehr schnell veröffentlicht und hatte halt dann das Glück, dass ich auf dem deutschsprachigen Markt sehr früh dran war, ne? Also das darf man nicht vergessen. Also Es kam Fourth Wing, dann kam Asrai von Liane Mars und dann kam ich schon mit Dragon Games. Plus, da kommt noch ein anderer Faktor dazu. Das war noch eine Zeit, wo TikTok sehr gut lief. Also ich hatte einige, ja, Videos, Beiträge auf TikTok, die sehr gut viral gegangen sind. Das gibt dann auch nochmal Aufschwung und dementsprechend, ja, sind dann mehrere günstige Faktoren dann aufeinander getroffen. Plus, wie gesagt, meine Fanbase und ja, dann hat sich Band 1 schon sehr, sehr gut verkauft. Also der hätte, wie gesagt, eigentlich auf der Liste landen müssen. Hat es aus diversen Faktoren dann nicht getan, die leider nicht so ganz zu verhindern waren. Und dann war natürlich mein Ehrgeiz geweckt und dann dachte ich, ja, wenn, dann jetzt aber bitte mit Band 2.
Ja, das war tatsächlich auch eine der Fragen, die ich mir auch so notiert hatte mit Force Wing, ob es eben eine bewusste Entscheidung war, dass du gerade jetzt über Drachen geschrieben hast. Aber jetzt hast du die Frage ja schon beantwortet. Sehr, sehr interessant. Aber auch, ich finde es auch total spannend, weil deine Bücher sind ja nicht gerade dünn, dass du es so schaffst, in so kurzer Zeit auch so viel zu schreiben und zu veröffentlichen. Also wie strukturierst und organisierst du dann so deinen Arbeitsalltag?
Also ich habe ja nur abends die Chance zu schreiben, weil, wie gesagt, ich habe einen Job, ich habe zwei, also nicht mehr ganz klein, klein, aber schon noch nicht so große zwei Kindergartenkinder, die wollen natürlich auch Aufmerksamkeit. Und da muss man sich das schon gut überlegen. Ich habe den Vorteil, ich plotte sehr genau. Also ich schreibe dann immer mehr, als ich will, aber an sich plotte ich ein bisschen kürzer, aber ich plotte sehr genau. Das heißt, ich weiß immer sehr gut, was passiert. Und ich schreibe eigentlich recht flott. Also ich versuche gerade, habe ich jetzt auch ein größeres Projekt und da, das ist schon so ein bisschen über meiner Komfort-Schreibziel am Tag, aber da schreibe ich jetzt 2500 Wörter am Abend. Genau, das mache ich meistens in so zwei 50-Minuten-Blöcken. Und genau, dann schreibe ich das runter. Und also dadurch, dass ich halt sehr genau plotte, habe ich dann nicht so viel Ärger im Lektorat. Also im Lektorat muss ich strukturell meistens sehr wenig ändern. Wir kennen das alle mit den Inhaltskommentaren, da muss man natürlich schon ran, keine Frage. Aber es ist meistens so, da kommt mal eine Szene hinzu oder da wird mal was ein bisschen umgeschoben. Aber es wird nicht so substanziell wie bei so einem Discovery-Writer alles umstrukturiert. Das spart mir natürlich auch Zeit, das muss man da auch da sagen. Genau. Und was ich guten Tipp finde, den ich bekommen habe, den ich auch mal weitergeben kann, ist, dass ich quasi zu primen. Also es gibt ja im Alltag immer wieder Phasen, in denen man nicht schreiben kann. Also beim Autofahren zum Beispiel. Ich habe es mal versucht mit dem Diktiergerät, das war überhaupt gar nicht mein Fall. Also oder keine Ahnung, beim Wäsche aufhängen oder so. Oder wenn ihr joggen geht, egal, sucht euch beim Einkaufen irgendeine Tätigkeit aus. Und wenn ihr euch dann da schon Gedanken macht über die Szene, die ihr schreiben wollt und wie ihr diese Szene schreiben wollt, dann habt ihr da schon ziemlich viel gewonnen, weil dann geht ihr diese Szene im Kopf zwei, dreimal durch. Und wenn ihr euch dann dran setzt, müsst ihr das nur noch zu Papier bringen, anstatt dass man sich überlegt, okay, wie sah jetzt das Bett aus? Was sagt er jetzt genau? Wie ist jetzt der Spannungsbogen der Szene? Und das nimmt einem schon ziemlich viel Denkarbeit ab, die man dann nicht mehr dann macht, wenn man vor der Tastatur sitzt und wirklich die Wörter zu Papier bringen kann.
Das heißt, du bereitest dich quasi schon den ganzen Tag darauf vor, was du dann am Abend schreiben wirst.
Ja, beziehungsweise das, also bei mir funktioniert es immer fast automatisch. Mein Kopf macht das auch von selbst. Also das ist auch mit den, meinen ganzen Buchideen, da kommen mir manchmal einfach die Ideen, das kann ich gar nicht verhindern und dass ich da schon blotternd weiter spannt und dann schreibe ich das einfach nieder. Und so, ja, habe ich einfach für mich festgestellt, weil Schreiben ist ja auch immer ein sehr individueller Prozess, aber so komme ich halt am besten voran und kriege die Sachen am besten gebacken. Aber grundsätzlich, wenn ihr könnt, würde ich tatsächlich nicht so lange Bücher schreiben wie ich, weil es natürlich nicht so ökonomisch ist, gerade weil im Self-Publishing halt wichtig ist, wenn man da permanent Sichtbarkeit haben möchte, muss man halt auch ja, in einem entsprechenden Takt Bücher veröffentlichen. Und das ist natürlich einfacher, wenn man so 90.000 Wörter Bücher schreibt, die ja so eine Standard-Verlagslänge sind, also so 400 Normseiten, oder jetzt Dragon Games 3 hat 150.000 Wörter, also sind
Wow.
650 Normseiten. Genau. Also in der Zeit quasi, wo ich zwei Bücher schreibe, schreiben halt andere drei. So, das ist, also das würde ich ändern, wenn ich es ändern könnte, aber das bin ich halt nicht und ich habe es akzeptiert.
Ja, ich glaube, wir Autorinnen haben ja allgemein so ein Problem, uns kurz zu fassen. Da bist du sicher nicht die Einzige.
Ja, ich glaube, jetzt ist es auch eine individuelle Frage, ne? Also es gibt ja durchaus auch Romantasy-Bücher oder tolle Romantasy-Bücher, die kürzer sind. Das geht mit Sicherheit auch, aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich bin da nicht der Typ. Ich mag mit den Tiefgang, ich mag noch mehr Plots, die da reingewoben werden. Und ja, dann passiert das halt immer wieder mal.
Du bist ja auch sehr aktiv auf TikTok. Wie findest du denn da immer so die Inspiration für deine ganzen TikTok-Videos? Weil ich glaube, vielen geht es so, dass man immer gar nicht weiß, was man wirklich posten soll und einem so ein bisschen die Ideen fehlen.
Ich glaube, bei TikTok ist, also TikTok ist im Endeffekt Storytelling auf einem kleineren Format. Also im Endeffekt das, was ihr als Schreibende anwendet in eurer Story, das kann man auch so auf TikTok runterbrechen. Und zwar ist es so, man braucht natürlich einen starken Hook und dann überlegt man sich, okay, was macht meine Geschichte aus? Was sind so die USPs, also so die Unique Selling Points? Was sind starke Einstiege, um damit anzufangen? Also bei Dragon Games zum Beispiel bietet sich das an, ne, mit dem Mädchen, das hier sich als Mann verkleidet, um Drachenritter zu werden. Bei L&T, also bei meinen Werwölfen, bietet sich das zum Beispiel an, hier Prinzessin wird an den Werwolfkönig quasi verschachert, so von ihrem Vater für den Frieden. Bei Irina und Alexei ist es natürlich klassisch, diese Enemies to Lovers Trope. Und dann sucht man sich so ein paar Hooks aus. Und dann hat man bei TikTok natürlich den Vorteil, dass man sehr viel wiederholen kann, weil das nicht immer der gleichen Audience ausgespielt wird. Und das muss man sich dann ein bisschen zunutze machen. Also man nimmt dann Hooks, die gut funktionieren und variiert die ein bisschen, baut dann den Spannungsbogen auf. Und wenn ihr diesen Spannungsbogen dann das Maximum erreicht habt, müsst ihr relativ schnell cutten, weil sonst fallen euch so die Leute weg. Und deswegen versucht es einfach dann, eure Geschichte kurz zusammenzufassen. Vielleicht auch Vergleiche zu schaffen, das finde ich, funktioniert immer sehr gut. Also gerade zum Beispiel Dragon Games 1 kann man ja sehr gut mit Cinderella und Mulan so ein bisschen vergleichen, dass die Leute einen guten Anknüpfungspunkt haben. Und wenn man sich da so ein bisschen hinsetzt, überlegt, okay, wem könnte mein Buch gefallen? Also wem würde ich sagen, wenn dir das und das gefallen hat, dann wird dir wahrscheinlich auch das und das gefallen. Und das sind meistens ganz gute Anknüpfungspunkte. Und wenn man da so ein bisschen systematisch vorgeht, kommt man schon auf so eine Handvoll Hooks. Und gerade wenn er die dann so ein bisschen abwechselnd variiert, kann man schon ein bisschen Content produzieren.
Hast du dann noch weitere Marketing-Tipps?
Oh, also ich glaube, das Wichtigste ist, das hören alle nicht gern, aber man muss halt einfach viel Zeit investieren. Also das mache ich gerade auch nicht, weil ich gerade einfach so in der sehr intensiven Schreibphase bin. Aber an sich habe ich eine ganze Zeit lang jeden Tag auf TikTok mindestens einen Beitrag gepostet, ne? Also ich sehe Instagram ein bisschen mehr so als Lesendenbetreuung. Da interagiere ich viel, da schreiben mir viele Leute oder ne, posten irgendwelche Rezensionen oder kommen mit mir irgendwie in Interaktion, schreiben mit mir oder sagen, oh, mir hat das Buch so super gut gefallen. Und TikTok nutze ich eher als so eine Werbeplattform, muss man sagen. Und da war ich dann halt wirklich jeden Tag aktiv, habe jeden Tag irgendwie was gemacht und dann schaut euch eure Metrics an, schaut euch eure Insights an, was funktioniert gut und versucht das dann immer wieder zu replizieren. Und das, ja, das ist leider schade, aber es hilft nichts. Natürlich verändert sich der Algorithmus, die Audience verändert sich. Das heißt, das kann man nicht einmal machen und sagen, I'm done with it, leider, sondern das muss man halt kontinuierlich dran arbeiten. Also es hat ja auch Gründe, warum große Verlagshäuser Personen haben, die extra für Social Media Marketing zuständig sind, weil das ja eben so ein Markt ist, der sich sehr schnell verändert. Und da muss man dann halt auch mitziehen, ne? Also da muss man kontinuierlich was machen, mitziehen und sehr beständig sein und keine Angst zu haben, die Leute zu nerven. Das hatte ich am Anfang auch. Die Angst hat mir dann ein paar nur so ein bisschen genommen. Ja, also das ist, denke ich, so ein Faktor: konsistent sein, viel posten, viel präsent sein und sich sehr kritisch auch hinterfragen, zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter vorgehen, beziehungsweise zwei, weil du es auch angesprochen hattest mit Fourth Wing. Wenn man ein Buch schreibt und man möchte, dass es halt sehr erfolgreich ist, macht es halt von Anfang an Sinn zu überlegen, was ist die Audience dafür, was ist die Zielgruppe, was funktioniert bei der Zielgruppe und was ist gerade im Kommen? Und da kann man sich zum Beispiel auf den Plattformen der amerikanischen Publisher informieren, was für Deals gerade geschlossen werden, weil die meistens die Deals, die aus den USA kommen, schwappen irgendwann auch rüber. Und man sieht ja auch immer so Dynamiken auf dem Buchmarkt. Ich weiß nicht, ob du das sehr verfolgst, aber es war eine Zeit lang, war ja so Vampire in, dann kam so ein bisschen davor auch parallel so Dark Academia, dann sind es jetzt eben die Drachen, gerade sind so ein bisschen die Götter im Kommen. Das muss man einfach gut im Blick behalten. Und wenn man da quasi das richtige Buch dann zur richtigen Zeit schreibt, und wir haben ja im Self-Publishing den Vorteil, wir sind ja schneller als die Verlage. Also ich habe jetzt ja nächstes Jahr auch ein Verlagsbuch, das rauskommt, beziehungsweise zwei. Die brauchen da schon so 1,5, 2 Jahre Vorlauf. Und das können wir ja schneller machen. Und wenn man da schnell reagieren kann, verschafft man sich zu dem Zeitpunkt schon einen Vorteil, wenn man da einfach gut den Trend abpasst und dann eventuell dann auch entsprechend ordentliches Cover, ne, Zielgruppen ansprechendes Cover macht und so weiter. Das sind dann schon die Basics, die eigentlich sitzen müssen, weil klar kriegt ihr auch ein Buch vermarktet, das nicht ideal auf die Zielgruppe, auf den Buchmarkt angepasst ist, aber ihr macht es euch halt viel, viel schwerer damit.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, dass man sich da beim amerikanischen Markt informiert und die Augen offen hält. Ich hatte auch so das Gefühl, dass gerade momentan auch so cozy Fantasy sehr im Kommen ist. Und ich glaube, wenn da jemand eine gute Idee hat und schnell ist, dann ist das, glaube ich, auch im deutschen Markt gerade sehr vielversprechend.
Also da, aber da, also da glaube ich, muss man halt für sich so die Balance finden. Also ich habe auch so eine cozy Fantasy-Reihe geplant. Ich habe da auch schon die Cover und so weiter, aber ich weiß einfach, ne, das passt halt auch gerade nicht. Also im Sinne von, ich kriege das einfach nicht, ja, geschrieben jetzt so schnell, weil ich noch so viele andere Bücher habe, weil viel einfach, ja, man ja schon rein anfängt und rein fertig machen möchte und so. Also es muss dann auch passen. Das heißt, es muss sich am Ende für euch auch einfach stimmig anfühlen. Also ich weiß zum Beispiel, meine eine Liebe wie Sterne-Reihe, die ist nicht 100% am Markt orientiert, aber das ist für mich auch okay. Das ist eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Die läuft trotzdem gut, aber ja, man macht sich damit halt unnötig schwer, wenn man so ein Ziel wie Spiegel-Bestseller oder sehr gut verkaufende Bücher einfach im Blick hat. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Was ist denn noch so wichtig, um einen Bestseller zu schreiben? Also haben deine Bücher zum Beispiel auch eine besondere Aufmachung wie ein Farbschnitt?
Also Dragon Games hatte tatsächlich keinen Farbschnitt. Ich habe mich damals für in der ersten Auflage für ein Overlay entschieden. Das würde ich, glaube ich, nicht nochmal machen. Also wenn ihr überlegt, ein Overlay zu machen als quasi Attraktor, würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, da funktioniert ein Farbschnitt besser und das hält sich preislich fast die Waage. Ne? Also man zahlt ja auch für einen Farbschnitt, zahlt man ungefähr 1 Euro mehr. Da hatte ich Glück, da habe ich eine Kooperation mit Buchmädchen gehabt und habe dann halt sehr stark das Buch bei Buchmädchen beworben. Die haben dann den Farbschnitt für mich gemacht. Was sowieso auch eine Win-Win-Situation war, weil ich habe keinen eigenen Shop, ich will auch gar keinen eigenen Shop haben. Aber ich kann natürlich ein Buchmädchen, ist meine Marge deutlich größer, als wenn ich im Buchhandel verkaufe. Und dementsprechend, ja, das war wichtig. Dann natürlich ein zielgruppenoptimiertes Cover. Da war auch ganz klar, ich wollte erst so ein bisschen was Richtung Stealing Infinity. Ich weiß nicht, falls ihr das Cover mal gesehen habt. Das hat so viele Zahnräder, weil es eben so Steampunk-Vibes hat. Und Emily Bear, und ja, sind wir dann so übereingekommen, okay, wir müssen aber mehr den Fokus eigentlich auf den Drachen legen, weil der Drache natürlich jetzt schon mal ein wichtiges Selling-Argument ist und so kam dann im Endeffekt die Cover zustande. Das hat ja auch nochmal eine UV-Lackveredelung, also dafür suche ich schon, das entsprechend auch, ja, optisch ansprechend zu machen, wobei ich auch glaube, das ist natürlich wichtig, dass man sowas hat, aber ihr braucht einfach einen ordentlichen Cover-Designer, ordentliche Cover-Designerin, die dann auch sich gut mit der Zielgruppe auskennt und ja, da ist auch vielleicht mein Tipp, macht's nicht zu eng, also brieft nicht zu eng, weil einfach das enge Briefing verbaut natürlich auch dem Cover-Designer oder der Cover-Designerin Möglichkeiten, irgendwie was zu machen, wenn ihr genau sagt, ich möchte das und das und das haben und verbaut euch vielleicht auch die Chance, dass der Cover-Designer, die Cover-Designerin euch ein Cover zaubert, das vielleicht super, super, duper gut passt und ja, bei der Zielgruppe besser funktioniert.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube auch, dass man da die Kreativität der Cover-DesignerInnen nicht zu sehr beschneiden sollte, weil die ja doch die Profis sind und da oftmals ein bisschen besser wissen, was genau funktioniert und was nicht.
Genau, auf jeden Fall.
Ich glaube, was jetzt noch richtig viele interessiert, ist, wie ist es dir denn genau gelungen, dass dein Self-Publishing-Buch auch in den Buchhandel gekommen ist, also mit welchem Distributor arbeitest du zusammen,
Oh.
damit es dann im stationären Buchhandel war?
Also da ist es, also es gibt ja die Möglichkeit, dass man das über einen Vertrieb macht, also einen Vertreter. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist zu wissen, ist, Buchhandlungen mögen nicht so gerne Print on Demand. Also das habe ich am Anfang mit den Wölfen gemacht, also mit den Werwölfen, bin dann aber nach einem halben Jahr schnell da rausgegangen, weil es sich einfach gelohnt hat. Also Auflagendruck lohnt sich, ich würde mal so sagen, ab so 500 Büchern kann man auf jeden Fall sagen, dass sich das lohnt. Und das ist für die deutlich attraktiver, weil die von so Print-on-Demand-Anbietern meistens nicht so gute Margen bekommen. Die können die Bücher nicht zurückschicken. Deswegen, wenn ihr Print-on-Demand habt, habt ihr per se erst schon mal schlechtere Karten. Also das muss man einfach wissen. Und dann ist es noch so, dass wenn ihr dann zum Beispiel einen Vertrieb habt, haben die manchmal auch Vertreter. Also dann zahlt ihr quasi an den Vertreter eine gewisse Marge und der Vertreter geht dann in die Buchhandlungen für euch, wie es auch die Verlage machen und bietet euer Buch an. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das habe ich jetzt für ein Buch, das jetzt im Herbst kommt, weil das auch einfach eine Preisfrage ist, muss man ganz klar sagen. Das muss man sich auch leisten können. Was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach Buchhandlungen angeschrieben habe und denen schon gesagt, hier, ich bin Self-Publisherin, ich habe so und so die und die Bücher geschrieben und das Buch kommt von mir raus und habe den dann so, man nennt es gerne Waschzettel, so ein Waschzettel angehängt, also wo dann so ein bisschen so die Hard Facts drauf standen, also eine ISBN-Nummer, den Preis logischerweise, Vergleichstitel, wie kommen die daran, den Klappentext, das Cover, ne, so ein bisschen so eure Selling Points, versucht es auf ein oder zwei PDF-Seiten zu komprimieren. Am besten ist auch noch, wenn ihr das ein bisschen optisch ansprechbar macht. Da könnt ihr zum Beispiel euch bei Canva oder so Vorlagen holen, ne, dass es ordentlich aussieht. Und das habe ich dann mitgeschickt. Und das ist natürlich viel Aufwand, viele Buchhandlungen anzuschreiben. Aber das funktioniert meist ganz gut. Also ich sage meist, weil ich denke mal, ihr könnt so in 10% der Fälle könnt ihr mit einer Rückmeldung rechne mit einer positiven. Und dann ist es aber meistens auch so, dass die einmal bestellen und dann nicht nochmal nach. Das muss man auch wissen. Also es kommen einfach so viele Bücher wieder, das ist dann immer schwierig. Aber das ist zumindest so ein kleiner Tipp. Und ich habe auch schon festgestellt, wenn das Buch dann einfach im Buchhandel gut läuft oder generell im Handel gut läuft, bestellen es die Buchhandlungen auch einfach von alleine. Also dann muss man dann nichts machen, sondern die werden dann angesprochen von Kundinnen, Kunden. Haben Sie Buch XY da? Und dann sagen sie, ja klar, haben wir Dragon Games da, beziehungsweise wir haben Dragon Games nicht da, aber wir bestellen es. Dann bestellen die vielleicht dann auch gleich nochmal mehr, wenn das mal öfter vorkommt. Also ich hatte auch schon mal den Fall, da hat mir eine Buchhändlerin gesagt, ja, wir wurden schon so oft auf Ihre Bücher angesprochen und ne, das ist dann schon mal ein bisschen die halbe Miete. Genau. Man muss sich nur ein bisschen aufpassen. Das ist so ein bisschen immer so ein zweischneidiges Schwert mit dem Buchhandel, weil der Buchhandel hat im Regelfall ja ein Remissionsrecht. Das heißt, die können Bücher zurückschicken. Wenn die dann halt im Laden liegen bleiben, schicken die zurück und wenn ihr dann eine große Auflage druckt und die schicken dann die Bücher zurück, habt ihr dann entsprechend Verlust gemacht, beziehungsweise die Bücher können eventuell auch nicht verkauft werden, weil die im Zustand nicht ganz so gut sind. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man so ein bisschen, ne, schaut, wie hoch man pokert. Ne? Also bei Dragon Games war ich sehr zuversichtlich, weil ich auch gesehen habe, ich glaube, das Beste, was es bei Thalia im Rang hatte, war 25, also es lief richtig,
Sehr
richtig
gut.
gut. Genau, da war ich zuversichtlich, aber so mit anderen Büchern, wo ich weiß, okay, die sind ein bisschen nischiger, also Cupids Fluch, Charons Erbe zum Beispiel, bin ich da ein bisschen vorsichtiger, weil ich einfach weiß, okay, die sind eher so Bücher, die viele meiner Fans lesen und jetzt erstmal nicht so die breite Masse passt, weil es einfach gerade auf keinen Trend passt, so.
Das heißt, du hast deine Auflage quasi mit einer externen Druckerei drucken lassen und dann hat ein Vertrieb das übernommen, dass die Bücher dann in die Buchhandlungen geschickt werden oder zu Zeitfracht und Libri.
Genau, also ich hab quasi Glück und ich bin beim Wunderzeilen Verlag und die machen meinen Vertrieb. Die haben dann in einem Lager ihre Sachen lagern und die liefern dann genau in Libri und Libri verteilt dann. Also Libri ist ja Barsortiment, Zeitfracht ja auch. Und Barsortiment, dieses Stichwort ist ganz wichtig, weil die meisten Buchhandlungen bestellen eben übers Barsortiment und ja, da kommt man quasi an Libri nicht dran vorbei. Oder an Zeitfracht oder an Umbrett. Also ja, genau.
Okay, ja, sehr interessant. Also da habe ich jetzt auch gerade schon richtig viel gelernt und daraus mitnehmen können. Ja, liebe Ursa, wo finden dich denn jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer überall im Internet und auf Social Media?
Also ich bin unter Ursa Jaumann, bin ich sowohl auf Instagram wie auch auf TikTok. Ich weiß nicht, ob hier auf die Folge auf Spotify auch kommt. Da sind auch meine Hörbücher, ist auch auf Storytel, auf BookBeat, auf jetzt ist mir der Name entfallen, bei Amazon. Auf jeden Fall, also da
Audible.
findet ihr auf jeden Fall die Hörbücher, genau. Audible, vielen lieben Dank. Genau. Und da findet ihr auf mich auf jeden Fall. Und ich versuche meistens auf alle Anfragen irgendwie zu antworten. Das gelingt mir nicht immer. Habt bitte Nachsicht. Wie gesagt, das ist hier eigentlich nur mein zeitintensives Hobby. Und eigentlich will man ja den Fokus aufs Schreiben legen. Aber ich versuche schon immer zu antworten, wenn irgendwie was ist. Und ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Point of Contacts.
Dann habe ich jetzt für dich nur noch die Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Oh, ein perfekter Sonntag würde wahrscheinlich aussehen, dass ich ausschlafen kann. Das ist bei mir schon mal gegeben, weil meine Kinder meistens um 6 wach sind, mit einem schönen Frühstück, irgendwie in einem Café, mit einer Freundin, mit einer Freundin, mit meiner Familie. Gehört mit Sicherheit auch Schreibzeit dazu. Und wenn ich dann noch Sport machen kann oder irgendwie, wenn man irgendwo ist, am Strand oder in den Bergen, was draußen machen, bin ich schon sehr, sehr happy. Und wenn ich dann abends in Ruhe dann schreiben kann, bin ich schon sehr einfach zufriedenzustellen, hoffe ich zumindest.
Ja, dann danke ich dir recht herzlich, dass du heute mit uns deine Einblicke und Erfahrungen geteilt hast. Und ich glaube, jetzt ist für ganz viele auch viel klarer geworden, wie das überhaupt funktioniert mit einem Spiegel-Bestseller im Self-Publishing.
Hoffentlich. Ich drücke euch die Daumen, dass es klappt.
So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, du hast genauso viel aus der heutigen Folge mitnehmen können wie ich. Und wenn dir die Folge geholfen hat, dann schicke sie doch an einen lieben Menschen, der ebenfalls von dem hier geteilten Wissen profitieren könnte, und teile die Folge auch super gerne auf Social Media. Außerdem freue ich mich immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und abonniere den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl. Und dann hören wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.